Die Vorstellung davon, was Liebe ist und wie sie gelebt wird, entwickeln wir bereits in unserer Kindheit. Sie entscheidet allerdings auch im Erwachsenenalter darüber, welche Partner wir uns wünschen und mit wem wir glücklich werden. Das zumindest sagen Forscherinnen und Forscher. Welche Beziehungsziele es gibt und was sie ausmacht, darum geht es in dieser Folge. Und um die Frage, wie sich eine Woche Digital Detox auf unsere Gesundheit auswirkt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es hier gleich mit unserem Interview losgeht, eine kurze Bitte in eigener Sache. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist für den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information des Deutschen Podcastpreises nominiert. Damit wir den Preis in diesem Jahr auch wirklich mit nach Hause nehmen können, brauchen wir aber eure Unterstützung. Heißt, noch bis zum 20. Mai könnt ihr auf der Seite des Deutschen Podcastpreises für Aha abstimmen. Den Link zum Voting, den stelle ich euch in die Shownotes. Und sag jetzt schon mal, tausend Dank. Sicher, vermeidend, ängstlich oder uneindeutig? Wie würdet ihr euren Bindungsstil beschreiben? Fühlt ihr euch in engen Beziehungen wohl und habt Vertrauen oder haltet ihr euren Partner bzw. eure Partnerin eher auf Distanz? Mitte des 20. Jahrhunderts stellte der englische Kinderpsychiater John Bowlby seine Bindungstheorie auf. Demnach entwickeln Kinder während ihrer ersten Lebensjahre eine Vorstellung davon, wie Beziehungen funktionieren. Ein Beispiel. Wenn Eltern verlässlich sind, schnell und angemessen auf die Bedürfnisse ihres Kindes reagieren, entwickelt das wahrscheinlich einen sicheren Bindungstyp. Denn es hat gelernt, wenn ich die Unterstützung meiner Eltern benötige, dann sind sie für mich da. Eine unsichere Bindung hingegen könne entstehen, wenn sich Eltern gleichgültig verhalten oder aber das Kind zu sehr behüten und damit verhindern, dass es sich selbstständig entwickelt. Auch einschneidende Erlebnisse wie der Verlust der Eltern könnten laut Bowlby dazu führen, dass Kinder zu Erwachsenen mit unsicherem Bindungsstil heranwachsen. Später wurden diese kindlichen Bindungsstile dann auf Beziehungsmuster zwischen Erwachsenen übertragen. Und heute, da gibt es etliche Ratgeber und Studien zu eben diesem Thema. Zu welchen Erkenntnissen die aktuelle Forschung kommt und ob unser Bindungsstil unveränderlich ist, das weiß Eva Naumann. Sie arbeitet in der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Naumann ist promovierte Psychologin und erforscht, wie Bindungserfahrungen in der Kindheit mit den Beziehungen im Erwachsenenalter zusammenhängen. Frau Neumann, welche Bindungsstile gibt es?
Man unterscheidet 4 Bindungsstile im Erwachsenenalter. Das ist zum einen die sichere Bindung. Das weisen Menschen auf, die Vertrauen haben in sich selbst und in andere und die in Beziehungen ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz haben. Dann gibt es die verstrickte Bindung. Das sind Menschen, die im Bereich Beziehungen stark verunsichert sind, da wenig Selbstbewusstsein haben, deswegen sehr viel Bestätigung vom Partner brauchen, sehr viel Fürsorge, sodass das vom Partner oft auch als etwas zudringlich erlebt wird. Also da ist ein sehr starkes Nähebedürfnis da. Dann gibt es die ängstliche Bindung. Das sind Leute, die auch stark verunsichert sind, die aber praktisch im Verhalten anders reagieren. Die ziehen sich eher aus Beziehungen zurück. Also sie haben entweder gar keine Beziehung oder sind auch in der Beziehung relativ distanziert, weil sie sich damit vor Verletzungen schützen wollen. Bei diesem Bindungsstil ist auch das Vermeidungsverhalten sehr stark ausgeprägt. Der 4. Bindungsstil, das ist die abweisende Bindung. Das sind auch Menschen, die also viel Wert legen auf Selbstständigkeit, die sich mit Beziehungen nicht so stark beschäftigen, denen das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, die auch in einer Beziehung eher distanziert sind, die aber auch jetzt so nicht unbedingt darunter leiden, weil sie auch gar nicht so den Wunsch haben, einem anderen sehr eng und sehr nahe zu sein.
Wie genau misst man denn den Bindungsstil eines Menschen in der Wissenschaft?
Genau, das ist eine gute Frage, weil in der Wissenschaft haben wir uns tatsächlich in den 20 Jahren vom Modell der Bindungsstile doch entfernt, weil es natürlich stark vereinfachend ist, wenn man einfach nur alle Menschen in 4 Gruppen einteilt. Wir brauchen da einfach eine differenziertere Sichtweise und deswegen sind wir dazu übergegangen, dass wir zwei Dimensionen unterscheiden. Die nennen sich Bindungsangst und Bindungsvermeidung. Also da wird eben gemessen, wie ängstlich jemand ist und wie vermeidend. In Ausprägungen meistens von 1 bis 7.
Entwickeln Kinder, die in einem liebevollen Haushalt aufgewachsen sind, denn immer auch einen sicheren Bindungsstil und solche, denen das nicht vergönnt war, einen vermeidenden? Oder kann man das so pauschal eben doch nicht sagen?
Glücklicherweise kann man das so pauschal nicht sagen, muss man ja sagen, denn sonst wäre es ja so, dass wir in der Kindheit alle festgelegt sind und dann passiert im weiteren Leben nichts mehr. Das wäre ja für die, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, eine ganz schlimme Botschaft. Also es ist schon so, dass Kinder, die in einem liebevollen Haushalt aufwachsen, wo die Eltern Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, einen sicheren Bindungsstil zu entwickeln. Und Kinder, die das eben nicht erlebt haben, wo die Eltern entweder wechselhaft oder abweisend waren, die entwickeln dann eben eher einen ängstlichen oder einen vermeidenden Bindungsstil. Es ist aber auch dran zu denken, dass es ja noch andere Einflüsse gibt. Was man zum Beispiel recht sicher weiß, ist, dass Scheidungen die Bindungssicherheit stark erschüttern können bei Kindern. Das ist ja auch naheliegend. Da bricht ja eine Welt zusammen für die Kinder. Und umgekehrt, es gibt auch eine positive Botschaft, also die, die von den Eltern vielleicht nicht optimal betreut wurden. Da findet man manchmal eine andere Person, die auch die Rolle einer Bindungsfigur eingenommen hat. Das ist zum Beispiel oft die Oma. Das kann tatsächlich so sein, dass das so stark kompensatorisch wirkt, dass eine liebevolle Oma wenig liebevolle Eltern ausgleichen kann. Also da sind eben immer auch weitere Faktoren noch zu berücksichtigen neben dem Verhalten der Eltern.
Gibt es denn die Möglichkeit, auch im Erwachsenenalter, sag ich mal, den Bindungsstil, den ich mir angeeignet habe, durch meine Kindheit nochmal zu verändern? Ich denke da jetzt gerade dran, zum Beispiel, indem ich in eine Therapie gehe oder indem ich mich damit auseinandersetze. Oder würden Sie da sagen, nee, man kann dann lernen, damit umzugehen, aber eher nicht das verändern?
Also die Forschung sagt schon, dass da natürlich eine Tendenz besteht anhand der Erfahrungen, die man früher gemacht hat. Aber selbstverständlich sind wir da nicht lebenslang festgelegt. Das wäre ja schrecklich, wie ich eben schon sagte. Also es gibt therapeutische Konzepte, die auf die Verbesserung von Bindungssicherheit hinweisen. Es gibt zum Beispiel auch Befunde, die zeigen, dass Menschen, die sehr selbstreflexiv sind, dass die eigentlich so eine ganz gute Chance haben, ja über die eigene Bearbeitung sich da auch ein Stück weit von zu lösen, wenn sie ungünstige Erfahrungen gemacht haben. Und was natürlich auch günstig ist, wenn man selber bindungsunsicher ist und einen bindungssicheren Partner hat. Der kann da einiges bewirken.
Und das ist auch schon eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, denn die ist da bei mir. Entwickeln wir denn im Laufe unseres Lebens auch eine Präferenz für bestimmte Bindungsziele, wenn es um die Partnersuche geht?
Also ich denke schon, dass Menschen mit einem sicheren Bindungsstil generell die attraktivsten Bindungspartner sind. Denn also sichere Gebundene, das ist ja so, die haben Selbstvertrauen und die haben auch Vertrauen in andere. Es ist naheliegend, dass der Umgang mit solchen Menschen dann natürlich einfacher ist, weil da einfach so ein Grundvertrauen da ist, man erstmal mit einer guten Basis anfängt. Es gibt allerdings auch ja so ein schlechtes Muster, was sich auch häufig findet. Und zwar gibt es relativ häufig Kombinationen aus vermeidendem Mann und ängstlicher Frau. Diese Partner, die ziehen sich gegenseitig an, weil die praktisch ihre Erwartungen erfüllen. Also ängstliche gehen davon aus, dass andere eher vermeidend sind und Vermeidende haben immer Angst, dass sie vereinnahmt werden. Und wenn die dann auf so ein Gegenstück, so ein passendes Gegenstück treffen, dann denken die eben, ja, das ist halt, so ist das halt, ne, so muss das sein. Deswegen tun die sich auch oft zusammen, sind in ihrer Beziehung gar nicht unbedingt glücklich, aber die Beziehungen sind oft stabil.
Das war Psychologin Eva Neumann. Vielen Dank für Ihre Expertise. Und jetzt geht es weiter mit der Frage, wie sich wenige Tage Digital Detox auf unsere Gesundheit auswirken.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Auf soziale Medien verzichten, das Handy weglegen und einfach mal für eine Weile offline bleiben. Digital Detox, also der Verzicht auf Smartphone, Laptop und Co., ist ziemlich beliebt. Er soll dabei helfen, unsere Gesundheit zu verbessern, indem wir unsere Konzentrationsfähigkeit steigern, mehr Zeit für uns und gleichzeitig innere Ruhe finden. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2023 stellt diese These aber nun in Frage. Zumindest dann, wenn es sich lediglich um kurze Pausen von Social Media und Co. handelt. Demnach halten sich positive und negative Effekte bei wenigen Tagen Verzicht eher die Waage. Das ergab eine kleine Studie um 51 mäßige bis starke Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien wie Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok und YouTube. Durchgeführt wurde sie von den britischen Forschern Michael Wortsley und Nicholas Eason von der Durham University. Die positive Erkenntnis zuerst. Die Teilnehmenden erlebten keine starken Entzugserscheinungen wie bei anderen Süchten. Frühere Untersuchungen hatten das nahegelegt und digitales Entgiften deshalb empfohlen. Gleichzeitig verbesserte sich die psychische Gesundheit der Teilnehmenden aber kaum. Sie spürten zwar weniger soziale Vergleiche und hatten weniger Angst davor, etwas zu verpassen. Gleichzeitig erlebten sie aber auch weniger soziale Anerkennung. Und die Rückfallrate der Teilnehmenden war ziemlich hoch. Demnach schafften die meistens zwar, ihre Social-Media-Nutzung für die Dauer einer Woche deutlich zu reduzieren, nur 7 von ihnen blieben allerdings komplett abstinent. Einige gaben sogar an, stattdessen auf andere Digitalangebote ausgewichen zu sein. Obwohl der kurzzeitige Verzicht auf soziale Medien demnach weit weniger bringt als gedacht, dass Instagram, TikTok und Co. unser Gehirn verändern und wir unser Nutzerverhalten durchaus auch mal kritisch hinterfragen sollten, das steht fest. Meine Kollegin Sonja Gillert hat dazu eine komplette Folge aufgenommen, die ich euch nicht nur empfehle, sondern natürlich auch in den Shownotes verlinke. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns sogar eine Bewertung da lassen. Wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge oder andere Anliegen habt, dann schickt uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft.